Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Tisa Trautmann
und Katinka Magnussen. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. Wir laden euch in der nächsten Stunde an unseren Küchentisch ein und eröffnen mit unserem Gast einen besonderen Safe Space, um das zu erleben, was gefühlt werden will.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Wir wollen mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Unsere Themen sind dabei so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit knapp 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, die Leidenschaft, als auch den Schmerz, die Trauer, die Wut und die Angst mit einer Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit zu uns an den Tisch einzuladen.
Unsere Zeit ist schnell geworden, die Emanzipation noch vergleichsweise jung. Unsere Eltern haben uns Dinge vorgelegt und mitgegeben, die in ihrer Zeit von Bedeutung waren. Heute fragen wir uns, was und wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, was wir unseren Kindern vom Alten und vom Neuen mitgeben und was wir loslassen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Wo stoßen wir an Grenzen? Wie können wir die gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Wir, Kat und Caesar, sind 2 Frauen aus fast 2 Generationen. Caesar ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit 30 Jahren verheiratet.
Katinka ist Fischefrau, Mutter von 2 Kindern, geschieden und neu liiert. Ursprünglich hast du Modedesign studiert und bist heute im Branding zu Hause.
Für alle, die Lust haben, sich außerhalb der nächsten Stunde zu verbinden, tauschen wir uns natürlich auf Instagram aus. Unser Account heißt gefühlsecht-podcast. Und wer das reale Leben bevorzugt, für den machen wir alle ein paar Wochen ein gefühlsecht Get-Together bei uns zu Hause. Und da entwickelt sich aus Erfahrung auch eine ganz besondere Magie. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Lass uns doch diese Zeit hier extrem nutzen. Mhm. Und ja, weil ich finde, unsere Welt ist eigentlich perfekt. Was wir daraus machen, ist was anderes. Mhm. Aber sie ist eigentlich perfekt. Mhm. Und wir sind perfekt. Wir sind so vollkommen, wir sind Mann und Frau in uns, wir haben Augen, wir haben eine Nase, wir haben Geschmack, wir haben Spiritualität, wir haben den Körper, wir haben Sexualität, wir haben Spirit, wir haben den Intellekt, also
Erfahrung.
Mhm. Und das in der Kombination, was will man mehr?
Herzlich willkommen, liebe Marjan Nemezade, bei uns am Küchentisch.
Vielen herzlichen Dank für eure Einladung.
So, wir haben uns jetzt konzentriert, dass wir wirklich angemacht haben. Gefühl reden wir schon eine halbe Stunde über 1000 Dinge. Zuletzt waren wir beim Schmuck und Marjan, du bist wirklich eine so, so, so besondere Frau, das sind wir alle, aber du hast so eine wundervolle Geschichte. Und du warst auch schon bei unserem letzten Get-Together. Und als wir eben im Auto gesprochen haben, Katinka, sagtest du, ja, die macht so einen Eindruck. Also das ist so eindrücklich.
Naja, du kamst schon mit was durch die Tür. Also,
oh, okay.
Nein, das jetzt gar nicht bewertend. Du kamst einfach mit etwas durch die Tür. So. Mhm. Das war eben schon spürbar. Und irgendwie wussten wir an dem Abend ja eigentlich beide schon, du warst auch, ich glaube, eine der... Warst du nicht sogar bis früh morgens hier?
Ja, genau. Wir waren noch unten, haben noch gesprochen.
Ja. Und, da war ich schon weg.
Da warst du schon weg und da war irgendwie schon klar, wir sehen dich irgendwie wieder hier bei uns in der Küche, außerhalb von dem Gefühlsechtabend.
Vielen Dank.
Ja, also schön, dass das heute klappt. Und wir werfen uns da direkt rein. Also wenn wir jetzt heute anfangen, machst du Coaching.
Genau.
Das ist jetzt immer ein großer Begriff. Ich finde ihn so an vielen Stellen schon so
abgelutscht.
Abgelutscht, total. Abgenudelt. Also ich hätte wahnsinnig gerne einen neuen oder einen passenderen Begriff, weil Coaching auch jeder machen kann. Aber ich glaube und fühle, dass wir einfach jetzt in einer Stunde was über dich hören, erfahren und vielleicht kommt dann ein neuer Begriff oder wir müssen auch gar keinen Begriff haben.
Wäre ja schön, genau. Ich finde es genauso. Also Coaching ist wirklich schon sehr abgenudelt.
Ja.
Und ich mag es auch gar nicht benennen. Ich sage manchmal auch Leadership Mentoring oder ich bin einfach ein Sparring-Partner für Führungskräfte. Und es geht auch nicht nur um Female, sondern um Mann und Frau. Und bei mir in meinem Coaching geht es einfach darum, dass Frauen ein Verständnis für sich bekommen und Männer auch. Und dieses Miteinander zusammenzuarbeiten, also so wie die Natur das ja eigentlich auch vorgegeben hat, also eine Synergie zu ergeben. Mhm. Und auch wenn mir ganz viel entgegenkommt mit diesem ganzen Gender, aber wir haben nur diese zwei Geschlechtlichkeiten und es ist so völlig egal, in welcher Intensität das eine in dem anderen wohnt. Mhm. Wir haben diese beiden und darum geht es einfach. Und sich dessen gewahr und bewusst zu werden, wie ticke ich als Frau oder wie ticke ich als Person und und auch, dass Männer einfach ein anderes Verständnis oder vielleicht ein neues Verständnis bekommen, wie Frauen ticken. Und Frauen müssen nicht die besseren Männer sein. Mhm. Und Männer müssen nicht es den Frauen gleich machen. Also jeder in seiner Kraft ergibt die passende Synergie.
Und so sind wir gedacht, ne?
So ist es ja eigentlich auch gedacht. Mhm, und kann ja nur mal im Privaten anfangen und das bitte auch dann gerne im Berufsleben oder gerade in der Führungsebene.
Das ist ja eigentlich das, wo es jetzt hin will, geradezu. Ne? Also
genau,
es gehen ja alle alten Muster auf. Also
genau.
Ich kann es nur bedingt beurteilen, aber gefühlt geht ja alles auf, alles fliegt uns halbwegs um die Ohren.
Genau.
Also wenn man es negativ formuliert, positiv formuliert, will, also drängt sich ja die Veränderung maximal auf.
Und ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass die Führungskräfte ja kein Thema haben mit dem Wissen, sondern sie wissen nicht, wie sie umsetzen. Und wir sind schon über Jahrhunderte in einer bestimmten Autobahn gefahren. Und jetzt mal diese Ausfahrt zu nehmen und Muster zu durchbrechen, ist einfach, da braucht man einfach einen Flügel, der einfach so ein bisschen Wind unter die Flügel bringt und einfach so ein bisschen Support gibt. Und das ist so meine Aufgabe und bringt mir sehr viel Spaß.
Ja. Magst du ein aktuelles Beispiel erzählen?
Da ist jemand, die ist aufgestiegen. Erst in der eigenen Firma, das hat nicht geklappt und deswegen hat sie mich jetzt konsultiert und hat eine neue Firma und sagt, ich möchte natürlich nicht die gleichen Fehler machen. Und was ich bei ihr merke, es sind auch natürlich die Konditionierungen, halt mal lieber deinen Mund oder pass dich mal mehr an. Und ich habe gesagt, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn wenn man in eine Firma reinkommt und man möchte etwas verändern, muss man ja erstmal die Gegebenheiten, die es dort gibt, die Firmenpolitik, die Denke der Leute erstmal aufnehmen, sie auf die Seite gewinnen und dann kann man etwas ändern. Also so schlecht ist es nicht. Und da hat sie gesagt, wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und es hat auch etwas mit Rhetorik oder mit Kommunikation zu tun. Wie formuliere ich etwas? Und ich finde, ein bisschen Diplomatie und Feinheit, so wie wir Frauen ja überwiegend oder gestrickt sind, können wir das
ursprünglich.
Auch ursprünglich, genau, sehr gut. Und warum nutzen wir das einfach nicht?
Ich finde das eigentlich ganz schön, weil das, was du gerade ansprichst, diese alten Glaubenssätze, das ist ja immer so, das ist das schlechte Muster, das ist der schlechte Glaubenssatz und das ist, man muss weg. Und das zu drehen und zu sagen, nee, es ist auch, hat uns auch dahin gebracht, wo wir sind und wo wir stehen. Und das kann auch sehr gut sein, einfach die Balance da drin zu finden.
Und die Frau ist einfach, oder die Anima in uns ist einfach abwartender und empfangender und wartet, transformiert, überlegt. Also ich habe im Business auch mal erlebt, wie Männer sagen, ja, zack, zack, wir müssen das jetzt, den Vertrag unterschreiben, sonst geht er uns durch die Lappen. Und dann war eine andere Frau, die sagte, ich weiß nicht, ich habe so ein ungutes Gefühl. Und die dann, oh Gott, sie wieder mit ihren Gefühlen. Und ach, können wir das nicht? Und dann habe ich gesagt, nee, stopp mal, vielleicht, egal, wenn der Vertrag oder dieses Geschäft wirklich in 24 Stunden durch die Lappen geht, dann ist es vielleicht auch nicht. Also da auch so ein bisschen eine andere eine andere Frequenz reinzubringen und sagen, wir müssen nicht immer schnell schießen. Mhm. Aber das ist dieses Archaische von den Männern eben, ne? Mhm. Das Wild erlegen, schnell, schnell.
Mhm. Dort ist ja auch weg.
Und sonst ist es dann auch weg.
Ja, du kriegst nichts zu beißen.
Genau, eben. Und das hat ja auch was Gutes und trotzdem das andere jetzt noch mal ein bisschen mit einbeziehen.
Mhm. Okay, das sind größere Aufgaben.
Ja, das sind größere Aufgaben, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Muss schön. Ja nicht alles auf einmal passieren.
Ja, was schön. Meine Engelskarte für dieses Jahr ist auch abwarten. Mhm. Mhm. Und das war für mich ein Geschenk. Also manchmal ziehe ich auch eine und denke so, oh nee. So, aber da dachte ich, das ist so, als hätte mich jemand einmal kurz aufs Sofa gesetzt und gesagt, einfach mal atmen, Mädchen.
Ja, und das sind wir nicht mehr gewohnt in diesem sehr männlichen System. Wir müssen schnell, schnell, wir müssen funktionieren. Und das ist nicht wirklich unsere Natur eigentlich. Wir sind schon ein bisschen abwartender und und brauchen auch, wir funktionieren ja auch in Zyklen eher. Und Männer auch, aber das ist eben nicht so vordergründig. Und bei uns Frauen ist es eben vordergründig. Mhm. Also Emma Jung sagt das ja auch. Die hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, dass die Tochter, glaube ich, von C.D.G. Jung, und sagt einfach wirklich, die Anima, die wartet einfach mal ein bisschen ab. Mhm. Hat aber nichts mit Aussitzen zu tun, wie das Negative gesehen wird. Genau, und diese beiden Dinge möchte ich sehr gerne in die Führungsebene bringen, um auch da mal ein Verständnis und einfach einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
Mhm. Genau. Und fällt dir das Warten leicht?
Also ich glaube, von der Natur aus bin ich eine Waage, die ist sehr ausbalanciert. Mhm. Und ich habe dann den Widder im Aszendenten, der crasht dann durch.
Und eine interessante Kombination.
Ja, genau. Aber ich glaube, so von meiner Natur her bin ich mehr abwartend. Und ich glaube, ich agiere so häufig aus dem Bauch heraus. Mhm. Manchmal habe ich gesagt, vielleicht habe ich auch gar kein Gehirn. Ich mache das immer nur aus dem Bauch und weiß eigentlich gar nicht, warum habe ich das jetzt gemacht? Ah ja, aber es funktioniert ja, ist ja in Ordnung, also okay. Mhm.
Aber das ist ja das Bauchgehirn.
Genau, eben.
Also weißt du, dass die erst zusammen sind.
Ich weiß,
Bauch
und
Darm.
Genau.
Also Gehirn und Darm.
Genau.
Finde ich ja ganz
der Solarplexus, genau.
Ja, war irgendwie eine große Erkenntnis, als ich das mal gelesen habe. Du bist geboren im Iran.
Nein, in Hamburg.
In Hamburg.
In der Finkenau, ja.
Bingo. Okay, dann ist mir ein Teil flöten gegangen oder ich kann auch nicht alles merken.
Nein, ist alles gut.
Also vielleicht werfe ich das kurz rein, dass ich dich beim Women's Hub, beim letzten Women's Hub in Hamburg auf der Bühne gesehen habe.
Genau.
Und dann natürlich schnell Katinka Bescheid gesagt habe, Marjan laden wir auch ein.
Und, gut, dann hat sie sich erstmal selbst zum Abend eingeladen.
Geladen,
das war sehr gut. Okay. Ja,
das war schon mal ein Türöffner.
Ja, es war sehr schön
an der Abend. Genau, ja, das war ein toller Abend.
Und deine Geschichte hat mich natürlich maximal berührt. Mhm. Und ich habe mir jetzt gemerkt, du wärst im Iran geboren. Stimmt nicht, du bist hier geboren, aber du hast eben...
Ich habe 3 Jahre das Glück gehabt, im Iran zu leben. 2 Jahre vor der Revolution und das Jahr während der Revolution. Und
wie alt?
Ich war 16, 17, 18, genau.
Okay. Aber deine Eltern, wann sind deine Eltern nach Hamburg
Mein Vater gekommen? Ist mit 22 während des Zweiten Weltkrieges, als die Russen Iran besetzt haben, ist der nach Istanbul gegangen, 3 Jahre dort studiert und ist von Istanbul direkt nach Schweden und hat dort sein Business aufgebaut. Und ist nach dem Krieg erst nach Belgien, nach Frankreich, dann in die Schweiz und ist letztendlich in Hamburg.
Und du immer mit?
Nein, ich war noch gar nicht auf der Welt gewesen. Ich bin tatsächlich erst in Hamburg geboren. Meine Schwester ist noch in Stockholm geboren.
Okay.
Mhm. Genau.
Und wie alt war dein Vater da schon?
Stolzes Alter von 41 Jahren.
Ach so, naja, okay.
Ja, der hat...
hat auch schon viel erlebt dann.
Genau.
Huiuiui.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Ja, und dann hat er geheiratet, hat meine Mutter geheiratet in Teheran und ist mit ihr dann nach Schweden gegangen.
Okay.
Genau, und insofern sind wir als Kinder auch gut rumgekommen.
Mhm.
Und und dann hatte ich eben das Glück gehabt, 3 Jahre im Iran zu sein und mal die iranische Kultur kennenzulernen.
Das ist ja eher ungewöhnlich.
Ich habe eher Freundinnen, iranische Wurzeln, die eher sagen, und das ist ja auch das, was hier rüber schwappt.
Mhm.
Momentan ist eher das Negative, eher das Nicht-Gute, eher das All das, was, ja.
Gefährliche. Mhm.
Das Gefährliche, ja. Das Bedrohliche.
Ist es auch, aber für mich ist es immer ein Gewinn, meine Wurzeln kennenzulernen und überhaupt einen Bezug zu mir zu bekommen. Warum ticke ich so oder warum ecke ich hier und da an oder warum habe ich Konflikte? Neulich sagte jemand, Marjan, du weißt, dass die Perser sehr höflich sind. Das wird manchmal bei Deutschen missverstanden. Und dachte ich, ach,
erklär das mal.
Es ist eine gewisse Höflichkeit oder auch eine höfliche Zurückhaltung. Und das wird so im ja, ich sag jetzt mal, im Nordeuropa missverstanden. Die sagen, ach so, ist in Ordnung.
Hochnäsig, oder?
Nee, das wird verstanden so, wenn ich sage, ach nein, lass das mal, das ist in Ordnung, dann ist das so. Also wenn, ich weiß jetzt auch mit den Krücken ganz lustig im Treppenhaus, da kommen dann so und sagen, ach, das geht ja richtig gut mit den Krücken, das machen sie ja richtig toll, so, ne?
Ja.
Keiner fragt, kann ich dir helfen? Eine Franzosin kommt, also meine Nachbarin sagt, oh mon Dieu, du schreist mir die Tüte aus der Hand und sagst, ich stelle sie dir vor die Tür. Und das kenne ich auch von Persern. Das ist meiner, das ist einfach so dieses.
Es war eine ganz lustige Anekdote vom Abend, wenn ich das richtig erinnere, hoffe ich.
Mhm.
Weil du nämlich noch jemanden nach Hause fahren wolltest, morgens um 1:30.
Ja.
Und es war so, komm, ich fahr dich rum.
Ja.
Ja, wo wohnst du denn? Und du ungefähr, also ich krieg's jetzt nicht richtig zusammen, aber du ungefähr ganz im Norden und die ungefähr ganz im Süden.
Ja.
Es war so, okay, es macht gar keinen Sinn.
Ja.
Aber du wolltest das unbedingt und es kam so von Herzen.
Ja.
Und das hat aber alle völlig überfordert, weil so
genau.
Es ist doch 1:30 morgens, du kannst doch jetzt nicht noch eine Stunde extra im Auto sitzen.
Ja, aber für mich ist das völlig normal. Also das, das tut man einfach in unserer Kultur so.
Ja.
Und und das wieder zurück, das finde ich ein Gewinn, dass man das erleben darf und auch ein Verständnis für sich und sagen, okay, das gehört zu mir, lass ich bei mir und ich möchte es beibehalten. Das ist keine schlechte Angewohnheit oder so.
Das ist was Schönes, was du
mitbekommen hast.
Ne?
Ja, genau.
Also
das gehört zu unserer Kultur einfach.
Ja.
Warum bist du nach den 3 Jahren wurd's zu gefährlich?
Wir wären eigentlich schon früher, aber das eine Jahr war, dann waren die Grenzen zu und keine Flieger gingen mehr. Und du warst sozusagen eingefangen im eigenen Land. Die Schulen waren geschlossen, nur noch die Ausländer, also die Franzosen und so weiter, die durften alle raus, Deutsche. Und,
aber du hattest ja einen deutschen Pass.
Nein, das gab es damals noch nicht.
Ah.
Das ist alles um 1990 passiert.
Okay, wie war das für dich dann? Nachdem du kommst dahin, stelle ich mir vor, findest deine Wurzeln, findest irgendwie Freude, Erfüllung, Leichtigkeit, also ganz viel Schönes.
Ja.
Und dann bist du plötzlich gefangen in dem Land. Hat das dem Ganzen eine Delle versetzt? Oder wie bist du damit
für viele umgegangen? Ja, für viele Jahre schon. Also ich mochte viele Jahre nicht dort sein und auch jetzt manchmal auch durch das Situation, die gerade ist, ist schon immer eine hohe Anspannung da. Mhm. Das stimmt. Das ist, man lernt ja die Leute so wie wir untereinander sich kennen. Und das ist natürlich was anderes, was draußen propagiert wird und wie es draußen ist. Mhm. Und das bleibt ja gleich eigentlich, die Herzlichkeit der Menschen und aber eben auch die Problematik, die sie haben und die. Ich sag mal, diese Doppelmoral, die Schizophrenie eigentlich so, ne? Zu Hause anders und draußen wieder anders.
Also sie haben so eine aufgezwungene Spaltung.
Natürlich, klar, ist logisch. Ja.
Erklär mir das kurz logisch, warum oder in was, in welchem?
Naja, die politische Situation ist gerade so. Und jemanden in ein Kopftuch zu stecken oder du hast keine Freiheiten, ist ja nicht die Natur irgendwie.
Und in den Familien selber wird es nicht gelebt.
Okay.
Aber wenn die das Haus verlassen, müssen sie sich so anpassen, dass das ja wie Fußfesseln und Maulkorb und alles mögliche.
Genau.
Oder? Ist das zu krass?
Ja. Nee. Genau, doch, das ist so.
Wie viele von deinen Familie leben denn im Iran?
Ja, also die nächsten sind alle in Europa, aber die etwas weiteren, die sind alle dort.
Und dein Sohn ist auch gerade da?
Der ist gerade mal kurz da, genau. Mhm.
Ja. Naja, das ist dann schon anders, ne? Also ja. Wir haben da vorher ja kurz drüber gesprochen. Das können, glaube ich, jetzt in dem Fall wir beide nicht nachfühlen, weil du kannst ja Dinge nur nachfühlen oder viel leichter nachfühlen, wenn du sie auch erlebt hast. Und wir fahren dann dafür ins Ausland oder irgendwo hin, um uns irgendwie ein anderes Gefühl reinzufahren. Dann sagte ich vorhin zu dir, naja, du gehst anders schlafen
als ich. Das stimmt, ja.
Und du wachst anders auf als Katinka oder ich, jeder andere Mensch auch. Aber wo ist da... Also wie gehst du mit deiner Sorge um...
Ja, lass uns das doch ruhig gerade mal mit aufnehmen, was, also...
Ja, es ist schon eine Sorge, auch den Menschen dort gegenüber. Ich meine, wir sitzen hier in einem wunderschönen Land, was relativ geordnet ist. Wir haben eine saubere Luft, wir haben sauberes Wasser.
Ja, aus der Leitung.
Ja, und wir können einfach mal einen Supermarkt und alles kaufen. Und die Inflation ist im Moment recht, recht hoch dort. Und und auch die Sorge der Eltern mit ihren Kindern, wenn die einfach zur Uni gehen oder arbeiten gehen und kommen sie am Abend zurück oder nicht. Mhm. Das ist so etwas. Und wir werden sehen, was daraus passiert, was der Westen macht. Und
Wie gehst du mit deiner, also weil das macht ja ohnmächtig so?
Ja, es ist eine Ohnmacht und trotzdem ist da immer wieder etwas, nichts ist umsonst. Und das ist dieser tiefe Glaube. Und, und es ist wie eine Geburt gerade und eine Geburt ist schmerzhaft. Auch mit Angst verbunden und es ist blutig. Und
hat mit Leben und Tod zu tun.
Genau, und das ist im Moment so etwas. Mhm. Und und wie es werden wird, so ist es einfach dann. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit Hingabe, sich dem hinzugeben. Mhm. Und etwas, was man nicht in der Kontrolle hat oder nicht in der Macht hat, ist vielleicht Ohnmacht und die andere Seite ist, ich gebe mich dem erstmal hin. Mhm. Weil alles Kämpfen dagegen, also für mich jetzt hier erstmal, ist schwierig. Mhm. Und ich bewundere die Frauen dort, also ich wirklich Chapeau. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mhm. Also es ist schon enorm. Also diesen Mut, den sie haben. Und man merkt so, sie haben das Leben satt. So. Und die sagen, egal, wenn ich draufgehe, gehe ich eben drauf. Was habe ich schon gehabt? Und das ist Courage. Das ist total. Wirklich Courage. Also es gibt diesen von Bertolt Brecht, Mutter Courage, wo ich sage, ja, das ist es. Mhm. Und da sind wir hier alle weit von entfernt. Ich eingeschlossen, weil ich lebe hier und habe ja auch Dinge hier aufgenommen und bin da auch viel zu verwöhnt irgendwie.
Und trotzdem ist es fühlbar, dass du auch was davon hast. Also ich glaube, dass das alle Frauen an irgendeiner Stelle haben.
Ja, absolut. Absolut.
Also das auf dem gesamten Planeten und jede Kultur hat ihre eigenen Wege.
Ja. Und es ist die Zeit eben, der Zyklus, wenn es eure Zeit...
Genau, also wir hatten das vorhin auch im Auto. Es ist einfach, was heißt einfach... In unserem Kulturkreis es ist vielleicht nicht in der extremen Form der Unterdrückung gewesen, aber es war ja auch
im Moment,
aber die Rolle hat sich ja auch sehr verändert und bei uns haben auch, also unsere Frauenlinien haben auch dafür gekämpft und dafür eingestanden und sind dafür gestorben, für das, was wir heute haben.
Absolut.
So, von daher ist es, glaube ich, in uns allen spürbar. Mhm. Oder zumindest mein Körper ist die ganze Zeit nur auf, gerade mit Gänsehaut am ganzen Körper. Also das macht ja was, weil es ist ja irgendwie schon, es ist irgendwie bekannt, auch wenn wir hier, sitzen hier in Eppendorf, die Sonne scheint und alles ist gut. Und es ist irgendwie nicht bekannt.
Ja, also, es ist ja im Kollektiv drin.
Genau,
ne?
Das meine ich.
Und die Epigenetik spielt ja auch eine Rolle. Die ganzen Frauen, das spielt ja, das sind ja Waves, die wir übernehmen. Und ich glaube, ich meinte nur für eben, es ist im Moment der Bedarf gar nicht bei uns hier so, so extrem zu sein. Wenn es irgendwann sein wird, dann wird das auch da sein.
Ja, aber es ist super schön, wie du das beschreibst, dass es eben auch Zyklen hat.
Ja, genau, genau.
Und dass es sich...
Es sind jetzt 45 Jahre und 45 ist ja auch wieder ein Zyklus. Ne? Wir wissen das ja von auch von den, wie sag mal, von der, wie nennt man das, Biografiearbeit, dass es so Zyklen eben gibt. Und,
ab 45 Jahre kenne ich jetzt gar nicht. Ich kenne nur dieses anthroposophische.
Ja, das auch, aber das gibt ja dann auch so diese mit 45 oder zwischen 40 und 45 passiert etwas. Zwischen 45 und 55 passiert etwas. Das sind so diese, in der Biografiearbeit sieht man das sehr viel. Und ja, es sind 45 Jahre und wir werden sehen. Ne?
Ja, aber es ist total spannend. Ich habe gerade so eine kleine Abzweigung zum Thema Tapferkeit von Frauen. Ich habe gestern Mittag eine Sendung gehört über, den Namen habe ich auch vergessen, ist auch wurscht, aber die ist die Enkeltochter, ist aber auch schon, glaube ich, in den 60ern oder 70ern. Beziehungsweise Großvater Dönhoff und anderer Großvater Donani. Vielleicht weißt du sogar, über wen ich rede. Ich habe es jetzt leider vergessen.
Ja, ja.
Eine ganz bekannte Autorin und hat ein besonderes Buch geschrieben jetzt über ihre Mutter. Und da ging es eben um diese Opfer und Täter. Und das war mir auch eben alles gar nicht bewusst. Also sie wusste als Kind, aus welcher Familie sie kommt. Punkt.
Das also, macht was.
Das macht was. Und in dem Fall, und so habe ich es auch noch nie gesehen, dass ihre Großeltern für den Widerstand gestorben sind, also Großväter in dem Fall, und jetzt komme ich auf die Frauen dann übrig geblieben sind und weiter gekämpft haben auf ihre Art, dann hat es denen niemals jemand gedankt, sondern die sind noch als Verräter, also die waren sozusagen ewig Verräter. Und ihr einer Großvater, ich habe es jetzt natürlich nur so in Fragmenten, wurde, glaube ich, 1998 freigesprochen von diesem Verrat. So, das musst du auch erstmal alles durchholen. Und wie ist dann so eine Kindheit als wiederum auch älteste Tochter? Die Mutter war auch älteste Tochter, also...
Wiederholungen.
Ja, genau.
Also ich mache ja sehr viel systemische Aufstellungen. Und was da sich so... manchmal zeigt, also da kann ich nur wirklich Demut, weil was haben diese Frauen oder auch diese Menschen, egal ob Mann oder Frau, was haben die für eine Geschichte? Also dagegen ist unsere hier wirklich,
ich glaube, man muss es nicht vergleichen, glaube ich.
Nein, aber ich finde, ich empfinde das immer, wir leben wirklich in einem guten Nest wir müssen nichts ausstehen irgendwie und wir haben vielleicht mal was auszustehen, vielleicht mal ein Jahr oder jetzt mit der Pandemie, aber die haben über Jahrzehnte was auszustehen und dann ist es vorbei und dann kommt die Psyche und was da dann wieder hochkommt. Also insofern bin ich sehr, sehr dankbar und ich gucke jetzt hier so schön aus diesem Fenster mit der Sonne und dem blauen Himmel. Also wirklich, fühle mich begnadet und darf eine Arbeit machen, die mir Spaß bringt und an der ich Freude habe und einfach Frauen und Männer zu unterstützen in ihrem So-Sein. Und
wie ist denn, weil du sagst, du bist in Führungsetagen, berätst du auch, wie offen sind die denn? Also gerade was jetzt systemische Themen angeht, das ist sind ja schon mutige Aussagen dann.
Ja, wenn das, Frauen sind schon immer ein bisschen mutiger als Männer.
Aber es sind ja häufig Männer in den Etagen.
Ja, genau. Und ich bin vor 10 Jahren das erste Mal bei Airbus gewesen. Und das war nicht ohne gewesen. Also ich saß da bei nur Männern und also wahnsinnige Brains, also wirklich Physiker und ich weiß nicht, also ganz, ganz, aber emotional eigentlich überhaupt nicht fähig, miteinander zu korrespondieren oder drei Worte zu sprechen. Und da habe ich das einfach, ganz lustig, ich habe das mit Schwertern gemacht. Ich habe einfach Plastikschwerter gekauft und habe gesagt, so, das ist das Projekt. Und wie stehen Sie denn dazu? Zeigen Sie mal Ihr Schwert, wie das zu dem Schwert, also legen Sie Ihr Schwert zu dem Projekt, wie es ist. Und daran konnte ich ganz vieles sehen. Und dann habe ich das aufgedröselt und die guckten so, woher wissen Sie denn das? So, und ich sage, ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir da jetzt machen können. So. Also man muss ein bisschen Umwege. Gut, das war vor 10 Jahren. Jetzt ist es ein bisschen offener geworden, Organisationsaufstellungen sind schon mehr Gange und Gäbe, aber Frauen sind offener für so etwas als Männer.
Und der Raum ist größer geworden für Mut zu fühlen?
Ich glaube, der ist größer geworden, weil die Not größer geworden ist in den Etagen. Und,
weil sie es auf herkömmliche Art irgendwie nicht mehr gerissen kriegen?
Strategie funktioniert nicht. Strategie ist wichtig, aber man muss auch noch mal was anderes mitnehmen, und zwar sich selber und den Bauch, die Intuition und auch das Gefühl. Und das ist ganz interessant, dass der große Konflikt in diesen Etagen ist, wenn Professionalität auf Emotionalität trifft. Also dann, es wird alles rationalisiert, alles. Also rational gesehen.
Sind Feinde noch?
Nein, ja, das ist immer noch nicht
ganz. Diese zwei
Bereiche. Das mögen sie einfach nicht. Und wenn man ein emotionales Thema hat, dann wird es auf der rationalen Ebene besprochen. Mhm. Aber die Emotionen sind ja auch da. Mhm. Und es reicht einfach nur zu sagen, ja, ich verstehe Sie, wie Sie das sehen. Und das tut wirklich weh. Und das macht was mit Ihnen. Das reicht teilweise. Aber da ist keiner, der das dann sagt. Und das sieht man meistens dann so, dieses Hartwerden der Leute. Und dann drücken Sie natürlich auf den anderen, die unter
Sie erinnern mich gerade an eine, an ein Interview, was ich in New York vor einigen Jahren führen durfte, mit der damals von VaynerMedia, mit der Claude Silver, die hat so weltweit, hat die sich so als Chief of Heart genannt in Firmen, hatte mit dem Gary Vaynerchuk eine sehr, ich sag mal, enge, von Anfang an war die mit im Team, und die war einzig und allein dafür da, dass es den Leuten in der Firma gut geht. Genau dafür, ne? Wenn es funktionieren muss, ist es wie ein bisschen wie so eine gute Mutter, in Anführungszeichen, in der Firma. Ich sehe da noch ganz viel Potenzial in den nächsten Jahren, diese Rollen aufzubauen, weil Tempo und Funktion und die ganze Rationalität eben auch dieses Gegenstück braucht in irgendeiner Form.
Ja, und ich finde, ich habe auch neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, und das verletzt mich und das macht was mit mir, und ach, da bist du aber sehr emotional. Da habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank bin ich emotional, weil es mir am Herzen liegt. Und dann, okay, wie schön. Jetzt habe ich es auf der intellektuellen Ebene, habe ich das jetzt verstanden.
Immerhin.
Und dann habe ich so, und wie ist es auf der emotionalen Ebene? Also das, darüber kann ich mich jetzt nicht äußern.
Ja, okay.
So ist das einfach. Und so läuft es tatsächlich ab. Also Angst vor Emotionen zu haben und Emotionen oder emotional zu sein, heißt dann immer schon, oh, man geht unter die Gürtellinie oder man schreit. Aber man kann ja auch mal weinen oder auch mal die Stimme erheben. Ich finde, das ist ganz normal irgendwie.
Ich finde auch, Empathie darf auch Stille sein. Also ich kann dich fühlen.
Ja,
genau. Oder ich helfe dir sozusagen vielleicht deinen Schmerz zu fühlen.
Oder einfach auch mal jemanden zu berühren und sagen, ich sehe das gerade. Ja. Aber nein.
Wir bleiben schön irgendwie in unserer Starre.
Genau.
Das ist halt der rigide
Ansatz.
Der hat ja auch sehr lange und wie auch immer funktioniert.
Ja, ja. Und warum sollen auch Männer das verändern? Denn es hat ja so viele Jahrhunderte funktioniert.
Ja.
Also sind es eher wieder die Frauen, die etwas gerade in Bewegung bringen. Mhm. Und trotzdem ist es so wichtig, die Männer mitzunehmen.
Na, ohne die geht's ja nicht.
Genau.
Das haben wir ja schon.
Ja, genau.
besprochen.
Aber es gibt ja so viel auch dieses nur Female Leadership, ne? Nur auf Frauen und dieses Pushy und so. Nein, nein.
Nee, also ich finde ja auch diese ganzen Netzwerke wundervoll.
Ja.
Ja, und diese Räume, die Frauen da haben, in denen ganz viel gestärkt und geheilt wird, finde ich so wundervoll.
Und weiter.
Und weiter, genau.
Der nächste Step.
So. Mhm. Und ich finde ja auch so wundervoll, diese Männergruppen.
Ja.
Also ich rede jetzt von Männergruppen. Also diese Business-Männer treffen.
Ja.
Ist auch alles so fein, aber das kennen die ja auch schon. Und das finde ich natürlich dann spannend, wenn sie sich trauen, auch da irgendwas Neues eventuell zu probieren.
Ja. Und ich glaube, da muss ein Raum geschaffen werden und da muss etwas, irgendwie so ein gemeinsamer Nenner da sein, das auch Frauen und Männer sich untereinander in dieser Gemeinschaft sich öffnen. Weil sonst plänkeln sie nur wieder übers Business und haben sie die Statistik schon gemacht? Ja, also wir sprechen nächste Woche dann, ne? So dieses so, nein, es geht um was anderes. Um dieses menschlich sein oder Mensch sein. Und ich glaube, es hat auch noch was damit zu tun, wir dürfen auch mal fehlerhaft sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Und ich glaube, raus damit. Also in Amerika ist ja dieses fehlerhaft zu sein oder scheitern ist ja wird gelassener gesehen als hier ich glaube, mehr im Nordeuropa ist das schon etwas, das geht ja gar nicht, so ein Fauxpas. So.
Ja, total.
Italiener sind da auch nochmal anders, die Franzosen sind auch nochmal anders,
Der Nordeuropäer ist da schon enorm streng.
Ja, ja.
Würde ich auch sagen.
Ja, gnadenlos mit sich selber.
Ja, scheiße.
Ja, der Perfektionismus. Und was steckt dahinter? Unsicherheit.
Ja, und er kann einen eben auch weit bringen.
Mhm. Ja, also, stimmt.
Weil das hast du jetzt ein paar Mal auch benannt, in was für einem Land wir leben, egal ob jetzt Norden oder Süden. Das bringt dann eben auch Wirtschaftswunder und was alles gewesen ist an Aufbauarbeit. Und davon profitieren wir ja heute
noch,
nach wie vor.
Ja. Aber wie lange noch? Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Wie lange können wir uns auf diesen Baustein ausruhen? Weil es funktioniert nicht mehr so.
Nee, das meinte ich ja auch vorhin. Also es bröckelt positiv formuliert überall.
Ja.
Und das ist so spannend.
Ja.
Das ist, an der Stelle würde ich das Buch von Professor Dr. Barbara von Maibohm mit deutscher Chance mal eingeben wollen, weil die ganz toll, also ich habe das Buch verschlungen im letzten Urlaub, schreibt ganz toll über die Verantwortung, die wir haben und genau mit diesem Perfektionismus, den wir haben, dass wir das nehmen, aber auch das, ich sag mal, das, was nicht so gut ist, dass wir das eben auch mit integrieren und damit verantwortungsvoll umgehen in der Gesamtheit, was ist.
Ja, und dieses Einbeziehen, also auch mal ehrlich zu sein, also ich bin in dem, das kann ich nicht oder da bin ich nicht so gut, kannst du mal so. Und dieses so ineinander vernetzen und ich komme jetzt noch mal auf Persien zurück, das ist so ein Selbstverständnis irgendwie da, dass jeder irgendwie, und darüber redet man gar nicht, das erfüllt man und sagt, okay, das ist gar kein Thema, ich mach das und der macht das. Und das ist so ein ineinander gewebt, ohne viel darüber zu reden. Und hier ist es so, das ist nicht meine Abteilung, damit habe ich nichts zu tun. Das kann ich nicht, das gehört nicht mir. Damit habe ich nichts zu tun. Das ist immer so, ich bin nur für das. Das
ist so ein bisschen mehr aus dem Ich und in Persien würdest du das mehr aus dem Wir?
Ja, absolut, genau. Ja, genau. Das Wir ist sehr stark dort und da ist das Ich weniger stark und das kommt jetzt, glaube ich, jetzt. Also es ist immer dieses Miteinander und das ist auch, was ich meine in Zyklen. Das ist dieses in Zyklen und wir kommen jetzt hier ins Wir, ne? Große Netzwerke, Gemeinsamkeit, jetzt verändert sich das hier.
Der Bedarf danach, du hast vorhin über Bedarf gesprochen, der Bedarf ist ja ganz spürbar, dass wir das brauchen.
Ja, genau.
Ganz, ganz dringend.
Und die Unsicherheit finde ich aber auch so präsent. Dass wir eben wirklich so an so vielen Stellen nicht wissen, wie.
Ja, an der Stelle, ich meine, wir haben vorhin ja über das Podcast-Event, über unseren Abend gesprochen. Und das ist ja klar ein Mini-Rahmen. Wir sind irgendwie 25, 30 Männer und Frauen. Mhm. Und ich finde, da, ja, es soll jeder kommen, es muss jeder kommen, also der irgendwie Lust hat und auf die Verbundenheit, egal ob was jemand macht oder wer er ist, das spielt alles keine Rolle. Es ist einfach diese, das war beim letzten Mal so schön, diese Lagerfeueratmosphäre, die ist unschlagbar.
Gemeinsam, Gemeinschaft.
Ja.
Mhm. Ja, also da könnt ihr uns wirklich was vormachen, also oder ihr in dem Fall jetzt.
Ja, aber es ist, aber das wollte ich nochmal sagen. Hier kommt es jetzt in diesem Wir und dort geht's ins Ich. Und das meinte ich auch mit den Zyklen. Und wieder.
Aber wie schön, dass wir es eigentlich könnten wir es. Ja. Ja, im Iran können die Frauen das von uns lernen.
Ja,
wir
genau. Das ist ja das.
Geht's gerade
sich gegenseitig.
Genau.
Das habe ich noch nie so gesehen. Total
ja,
schön.
Und wo ich so denke, ja, und wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, dass wir einander brauchen, aber jeder in seiner Fasson, die brauchen jetzt mehr diese Individualität, das zu lassen, und wir brauchen die Gemeinschaft. Mhm. Und ja, und so funktioniert die Welt einfach auch. Mhm. Also das, was wir im Kleinen, also mit Mann und Frau oder Führungskräfte zu zweit, zu dritt, zu viert, das kann man dann immer wieder, zieht ja immer größere Kreise. Mhm. Und auch ganze Länder und Kontinente.
Ja.
Ich meine, Afrika ist ja auch ein Wir-Land.
Oh ja, total.
Ohne den anderen geht's nicht. Und wir haben wirklich Länder, die sind Ich-Länder. Mhm. Und es gibt Länder, das sind Wir-Länder. Mhm. Japan ist zum Beispiel ein, nee, China ist zum Beispiel ein Ich-Land. Okay. Auf der einen
Seite.
Ich glaube,
da gab es einen, ich war das ein Holländer oder
ein Gerd
Hofstede.
Genau,
der über
Hofstede,
ja, ne? Der hat über den Index geschrieben,
ja,
der,
total toll.
Der Menschen. Ist ganz spannend zu lesen. Mhm. Und wir haben eine sehr individualistisch geprägte Kultur.
Ja,
hier Gerd Hofstede, in Deutschland nochmal. Extrem, musste ich im Studium lesen.
Mhm. Oh, echt?
Ja, obwohl ich ja eigentlich Modedesign studiert habe, also von daher.
Ja.
Aber ganz spannend, weil jetzt mache ich mal einmal, grätsche ich mal einmal kurz rein. Mich interessiert nochmal, wie ist denn die 17-, 18-jährige Marjan, die in Iran war? Ich habe dann irgendwann gelesen, du hast auch was mit Textil gemacht und jetzt heute bist du Coach. Also wie ist da der Verlauf?
Also ich habe Modedesign studiert und habe auch nochmal Ethik studiert.
Das habe ich nämlich noch als irgendwie parallel im Hinterkopf.
Ja. Und das hast du wo studiert?
In Hamburg.
Ja.
Ja, und ich bin eigentlich lost in space zurückgekommen. Ohne Abitur. Mir auch. Ohne Abitur.
Nee, das war jetzt noch der Iran.
So ging es mir nicht.
Genau. Ohne Abitur und musste dann das Abitur hier intern und extern machen. Und dann, also eigentlich ist so dieser Glaube oder diese Anbindung ist verloren gegangen in der Zeit. Und
Anbindung an?
An mich selber, an das Göttliche. Also das hab ich schon irgendwie auch von zu Hause mit, mehr von meinem Vater. Und so ein Land, das eben diese Anbindung zum Göttlichen auch erlebt, kriegt man das einfach auch mit irgendwie und tut ja eigentlich auch gut. Und nach dieser islamischen Revolution wollte ich von diesen Dingen überhaupt nichts mehr wissen. Und war
Es ist auch wieder der Missbrauch der Spiritualität, der Religion, den wir ja auch aus dem Nationalsozialismus kennen. Deswegen ist heute nach wie vor so ein Riesenthema ist, über Spiritualität in Deutschland zu sprechen.
Mhm. Wobei ich springen wir jetzt auch gerade, aber wobei ich finde, Spiritualität wird auch total jetzt auch missbraucht.
Ja, es ist auch ein Trend und ein absolut. Ja. Aber nicht in der es ist so ein, ich sag mal, Trendmodell auch bei vielen. Genau. Höher, schneller, weiter und jetzt noch die Spiritualität mit reingemischt. Und gleichzeitig ist es für mich auch nochmal eine andere Dimension des Missbrauchs gewesen unter dem Nationalsozialismus.
Das stimmt. Ja, genau.
So. Mhm. Aber lass uns wieder zurückbiegen, weil sonst, sonst sitzen wir noch 3 Stunden.
Genau. Und dann habe ich studiert und ich kann mich auch nicht mehr, ich glaube, ich habe alles ausgeblendet. Ich glaube, ich war dann irgendwie so in so einem Tunnel gewesen.
Was man ja auch darf.
Was man ja auch darf, genau. Und habe dann aber so bei den Models und so gemerkt, oh Gott, wie armselig die dran waren, weil es ging nur noch um Hungern und mager sein und bin ich auch hübsch genug und diese Selbstzweifel. Und da fing ich schon an, immer so den Mut zuzusprechen und entdeckte so eigentlich, wie das fruchtete, habe aber gar nicht daran gedacht. Ich habe dann irgendwann geheiratet, habe meinen Sohn bekommen und in der Zwischenzeit hatten wir ja noch eine ein elterliches Unternehmen. Da bin ich dann auch, habe ich dann auch teilweise weitergeführt, bis es dann total enteignet worden ist. Dann hatten wir noch ein paar Nebennischen, teilweise noch in Belgien und hier in Hamburg.
Warte mal, was heißt elterliches Unternehmen? Also
mein Vater
war umtriebig.
Mein Vater hatte eine Fabrik gehabt in Teheran. Okay, der Markt war in Schweden gewesen.
Okay.
Und natürlich dann auch.
Die ist in Teheran dann enteignet worden.
Genau. Und wie alle Perser hatte mein Vater auch ein Teppichlager und auch das.
Das kommen alle Perser.
Ja, fast alle. Okay. Ja.
Okay, aber. Stimmt, ja. Lustig. Das ist eine Anekdote. Meine Eltern haben, glaube ich, also ich fluche heute darüber.
20 Perser.
Ich glaube, das ganze Haus ist selbst an den Wänden voll mit Perserteppichen. Ein Vermögen. Also ich glaube, es werden 3 Häuser auf Sylt.
Ja.
Aber ja, ich glaube, es kommt auch wieder die Zeit. Ich merke schon, dass immer wieder denke ich mal dran, das kommt hier.
Kann ist wieder ein Revival. Demnächst.
Ja, genau.
Dauert nicht mehr lange, dann haben wir ja einen Perser.
Ja, genau.
Okay, aber ja. Wir waren bei deinem Vater. Ja.
Genau, und insofern habe ich das noch ein bisschen geführt mit meiner Schwester und ja, und irgendwann bin ich zum Coaching gekommen. Also ich habe dann irgendwann, habe ich mich scheiden lassen und dann war ich im Verlag bei Grona und Jahn, so ein Subunternehmen und habe da gemerkt, ja, dass ich ganz gut Leute führen kann. War dann Projektleiterin, dann Assistenz der Geschäftsleitung, mehrere andere Projekte noch und und dann habe ich 2000, konnte ich nicht mehr, weil mein Sohn war auch gerade zur Schule gekommen und ich dieses morgens um 7 eigentlich schon bei der Arbeit zu sein, ihn immer bei der Tagesmutter oder bei meinen Eltern hier in Hamburg und dann ja kam ich dann erst um 8, 9 nach Hause, das ging einfach nicht und dann habe ich mich arbeitslos gemeldet und habe dann eine Computerschule für Senioren gegründet und das war das Tollste, was es gab. Also das flutschte nur so. Also ich habe wirklich so viel Geld verdient und da habe ich dann auch gemerkt, ja.
Und einen echten Mehrwert gestiftet.
Ja, total. Also, und die waren so dankbar. Also diese Vorstände, das waren ja alles dann Rentner gewesen oder gingen dann in Renten. Also, oh Gott, ich muss das ja auch lernen und meine Sekretärin ist ja dann nicht mehr. Und die hatten dann natürlich auch Familie in Übersee und hier und da und einfach, die mussten einfach mit E-Mails und es war ja einfach noch ganz einfach gewesen. Mhm. Und dann habe ich, das ging dann so bis 9/11, dann ging das so bergab ein bisschen, aber in der Zeit hatte ich dann eben ganz viele Coaching-Ausbildungen und das ging dann so nahtlos ins Coaching über. Habe dann Seminare gegeben, eigentlich erst immer nur für Frauen, dann auch gemischt und ja, und jetzt habe ich gesagt, nee, Führungskräfte, das ist so mein, das ist wichtig. Warum? Weil wenn eine Führungskraft an sich selber arbeitet, dann spreadet sie das immer nach unten weiter.
Den Ripple-Effekt, ja, das genau. Liebe ich ja auch, dieses Bild.
Ja, und das ist immer besser, als wenn ich so viele Einzelne coache, oder als wenn ich eine Führungskraft und das macht Schule und Mensch, ich mache das auch. Ah ja, warum funktioniert die Firma? Okay, und das ist der Mehrwert, ist dann viel größer.
Mhm. Was ist denn, du sagtest eben, du hättest gemerkt, dass du Führungsqualitäten hast. Beschreib mal.
Die sind immer so happy weggegangen und haben das umgesetzt und es funktionierte und ich dachte immer, woher nehme ich das? Und das ist wirklich ein Schatz in mir, das ist aus dem Bauch heraus.
Aber gibst du denen Tipps oder stellst du Fragen?
Ich stelle ganz viel Fragen. Mhm. Also ich habe damals ja, bevor ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, wusste ich das nicht. Da habe ich immer mehr aus meiner Erfahrung erzählt. Und ich wollte dann aber nicht mehr, weil das vermischt sich dann zu sehr. Und ich wollte ein Tool haben oder eine Art und Weise. Und durch dieses Fragen hat sich ganz schon viel verändert. Und mittlerweile, wenn ich einfach so Leute, dann, ich stelle immer ganz gerne auf. Ah ja, okay, das bist du und das ist da, okay. Und das ist das Thema. Okay, und jetzt, wie stehst du dazu?
Das, also bis jetzt ist ja eigentlich undenkbar, dass unsere Zuhörer, ihr Lieben, das nicht wisst, was Aufstellung ist. Aber was heißt, du stellst das auf?
Mal im Restaurant, da sind die Weingläser, das eine Weinglas ist sie und sie ist der und das andere Weinglas ist der Chef und das Thema geht um weiß ich irgendwas und dann
am besten nimmt man da nicht den vollen Aschenbecher,
weil natürlich
ist
nicht
schon scheiße per se.
Aber manchmal rauchen passt tun wir es so auch total gut. Naja, und über dieses kriegt man dann einfach so ein Gefühl dafür und man hat eine Draufsicht, eine Helikopterview. Und das ist eigentlich immer so das, ah, toll, kann man dich buchen? Ja, gerne. Genau, ja.
Sehr cool, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das heißt, du hast ein sehr feines Gefühl für Menschen, für Situationen, für Organisationen.
Ja. Ja, das ist so ein Surrounding, so ein Radar habe ich irgendwie. Mhm. Ich kriege, ich kann auch in Räumen reingehen und sage, oh Gott, something is wrong oder wow. So.
Also spürst die Energie.
Genau, ja. Und das muss ich aber schon als Kind gehabt haben.
Davon ist auszugehen.
Genau, und insofern kommt mir das jetzt wirklich zugute. Schwierig ist es natürlich, oder das ist dann meine Herausforderung, wie bringe ich es dann auf so eine solide Kommunikation oder wie bringe ich solide rüber, wie die Situation ist oder und insofern frage ich das dann einfach so.
Ja.
Also das könnte das sein, dass es so und so ist oder haben Sie mal daran gedacht oder so.
Okay, das ist die eine Herausforderung und die andere Herausforderung ist aber auch, dich abzugrenzen.
Ja, ich glaube, das kann ich ganz gut.
Okay.
Das kann ich, glaube ich, ganz
gut. Das kann der Widder ganz gut, glaube ich.
Doch, das kann ich mittlerweile ganz gut. Habe auch so meine paar Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, wo ich so dann okay. Aber
zum Beispiel.
Jetzt liegt mir das
keinen auf Namen, der Zunge.
Aber
das hilft einfach wirklich allen, weil jeder oder so viele haben diese Erfahrung. Und wenn du alleine bist mit deinen Erfahrungen,
schön, du strahlst dabei. Das heißt, es ist gut geworden, auf jeden Fall.
Ich habe meinen Frieden damit geschlossen und ich kann das bei den Leuten lassen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich freue mich immer, wenn ich was dazu lerne und wo ich dann sagen kann, okay, wie sagt der Bayer? Gut acht oder irgendwie hab acht oder irgendwie so etwas.
Aha, okay.
Und dieses, ich bin ja immer so.
Und
jetzt,
Herz offen.
Ja, und jetzt bin ich so ein bisschen, ja, auch so, aber okay, erzähl mir mal mehr. Komm mal erstmal näher und nicht gleich, ja, ich mach und reinspringen. Beispiel ist, ich habe mit jemandem über 2,5 Jahre, viele, viele Seminare gemacht. Und in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, so, jetzt ziehen wir mal an. Wir haben gesehen, das läuft. Jetzt wollen wir Geld verdienen. Ich möchte Geld verdienen. Hat die Dame zugemacht und hat gesagt, nee, das ist eine Unverschämtheit.
Das Geld verdienen oder?
Das Geld verdienen und mit,
oder du.
Mit dem Ich.
Also,
oder ich weiß es nicht. Sie sagt, das ist eine Frechheit. Mhm. Und mit dem Leid anderer Menschen machst du Geld.
Oha.
Da habe ich gesagt, wow, und was machst du? So, das war natürlich ein Schock erstmal, aber ich kann das bei ihr lassen. Ne? So, wo ich sage, okay, das ist ihr Traumata, was immer da meine Phrase gewesen, was bei ihr angetriggert hat. Und das sind solche Dinge, wo ich sage, okay, ich gehe noch langsamer, noch dieses Abwartender und gucken, okay, ich mache was, ich lasse es auf mich zukommen und verarbeite das mehr und gehe nicht immer so, ich bin ja so schneller, so Widder, ist ja dann so rein und machen und tun. Nein, warten.
Oder andersrum, ja, ich kann das, aber das ist nicht zu tun, tut mir besser.
Manchmal ja. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl gewesen, wo ich immer gedacht habe, kann ich das wirklich, also auch wie dieser Selbstzweifel, den ich immer wieder habe, kann ich das, bin ich gut genug? Und ich glaube, ich habe mir jetzt so viele Erfahrungen gemacht, dass ich weiß, dass ich gut bin, ich kann abwarten. Aber das darf ich jetzt mit 63 sagen, wo ich sage, ja, okay, jetzt kann ich sagen, ja, ich bin gut in meinem Job, in was ich tue und bin auch manchmal unkonventionell, aber das ist eben, und ich kann warten und muss niemandem mehr was beweisen. Und ich glaube, das ist ein cooles Gefühl.
Und das hat damit zu tun, dass du eben schon 63 bist.
Genau.
Und du hast ja noch viel vor.
Ja, klar.
Und was für ein Segen, dass du so weit mit dir bist und das A so empfindest und B weitergibst.
Absolut, weil das wäre überhaupt, wozu weiß ich das, wenn ich es nicht weitergebe? Also das ist ja fast eine Anmaßung, würde ich sagen, wenn man etwas, was man weiß, nicht weitergibt. Das ist
quasi unterlassene Hilfeleistung.
Ja, genau, so ungefähr. Ja,
sehr schön. Wollen wir noch so ein paar Sätze, also um dich noch ein bisschen in deiner Gänze kennenzulernen. Du sagtest, du hättest dieses feine Gefühl für Räume, für Personen, das hättest du in deiner Kindheit gelernt. Magst du da noch so ein paar Sätze zu sagen, weil das schon eine besondere Situation war? Also ich erinnere das mit deiner Mutter. Und da hatten wir auch schon 2-3 Folgen darüber, die sich damit ausschließlich beschäftigen. Ja. Und da habe ich auch schon so viel gelernt.
Also was ich nicht gut finde und was ich heute auch nicht mehr mache, also meine Mutter hat mich zum Beispiel sehr viel geschlagen und ich weiß, dass ich dann aus dem Körper rausgegangen bin und hing dann irgendwo an der Decke so. Ja. Und das ist mir dann, ich wusste nicht, dass ich habe ja keine Ahnung, aber was ist das? Ich dachte, das ist normal. Und erst viel, viel später in so einer Spiri-Szene, wo die dann wirklich auch Substanzen genommen haben, damit sie das machen, habe ich innerlich gedacht, nein, das gehört sich nicht auf dieser Welt. Aber das sind so Dinge, das ist für mich so. Mhm. In dieser Welt sitze ich in meinem Körper und nehme was wahr und ich gehe nicht raus. Ich gehe auch nicht zu anderen oder so. Das ist eine Grenzüberschreitung. Und da bin ich sehr vorsichtig, auch bei Aufstellungen, wenn es um Ahnen geht oder wenn Geheimnisse da sind, dass ich sage, das geht uns nichts an. Mhm. Wenn das ist nicht unser Job, darum zu stochern, auch wenn man sehr, sehr neugierig ist. Nein.
Aber stellst du dann das Geheimnis dazu? Das würde ich machen.
Ja, wenn es sich ergibt und wenn jemand spürt, ja, da ist etwas, da ist ein Geheimnis, dann nehme ich auch eine Person und wenn die dann sagt, ich spreche nicht oder damit habe ich nicht oder nimmt sich eine Decke über dem Kopf oder wie auch immer, dann sage ich, das ist respektlos, wenn wir das jetzt aufdecken. Ja. Und das sind so Dinge, wo ich merke, da habe ich bei anderen Leuten schon gesehen, da gehen die eben in andere Sphären rein und mischen da auch mal mit. Und auch bei Aufstellungen, wo ich sage, nein, also das ist nicht in Ordnung.
Nee, das.
So, und insofern, und auch diese Substanzen zu nehmen, das ist, da bin ich auch kein Fan davon. Das muss aber jeder selber wissen. Ja. Aber wenn es einem gegeben ist, dann sieht man und hört man und nimmt man Dinge wahr. Und wenn nicht, dann nicht, dann ist das auch in Ordnung.
Ja, und du hast jetzt das ist kurz zusammengefasst. Ja. Du hast als Kind gelernt, aus deinem Körper auszusteigen, was ja sehr lebenserhaltend war und dich an verschiedenen Stellen geschützt hat. Mhm. Und du hast aber auch gelernt und erfahren, wie du in deinem Körper bleibst. Mhm. Also sprich, du hast irgendwie Selbstfürsorge, Selbstschutz.
Genau.
Und da helfen dir ja auch deine feinen Antennen.
Genau.
Wie ging da dein Weg?
Das habe ich wirklich in München in einem, das war eine Frau, Mechthild Felke, bei der bin ich viele, viele Jahre, 4-mal im Jahr dort gewesen. Und da habe ich mal so ein Rebirthing gemacht, wo ich dann wirklich wieder zurück in den Körper und auch die Seelenanteile auch wieder zurückgenommen habe. Und ich habe danach auch noch mal eine Traumatherapie gemacht und bin auch immer wieder mal bei jemand, der, wenn so Themen aufpoppen, wo ich sage, okay, okay, das ist das und das und ich bleibe bei mir. Und also dieses in meinem Körper, wenn was ist, auch immer den Körper mitzunehmen.
Ja.
Also auch in den Emotionen und auch zu spüren, wo setzt sich das, wo lagert sich das ab oder wo sitzt es gerade oder so. Und Spiritualität ist nicht nur hier oben und irgendwo in auf anderen
Räucherstäbchen.
Ja, und in anderen Sphären rum.
Sondern in uns.
In uns, genau. Ja,
und das ist unsere Erdung.
Genau.
Das ist nur wenn ich geerdet bin, kann ich mich spirituell auf den Weg machen.
Genau, ja.
Und alle anderen, die da auf dem Weg sind und die sich nur in den oberen Chakren.
Ja, und da muss ich auch mal gut zusehen, dass ich mich erde. Also, das ist so, weil ich schon viel so hier bin. Ne?
Ja.
Aber ich muss mich auch gut erden. Und nicht umsonst habe ich das jetzt mit dem Knie. Das hat mich sehr geerdet.
Ah, okay.
Nichts ist umsonst.
Ja.
Genau, jeder Schritt bedächtig zu gehen.
Ja, du hast gerade eine Knieverletzung.
Ja, ja. Ja, genau. Also insofern, ja, nichts ist umsonst und alles hilft.
Was ist da die Symbolik für dich dahinter?
Nicht so schnell zu sein, wieder langsamer zu sein, bedächtiger zu sein und noch mehr den Körper zu lieben und zu schätzen und mitzunehmen und ja, zu pflegen. Also fröhlicher oder guter Geist muss ja auch ein schönes Gefäß haben. Also finde ich so.
Ja.
Also ich bin das jemand, der auch Ästhetik sehr liebt. Also muss das auch schön sein und gepflegt werden und gehegt werden und geliebt werden. So. Mhm.
Ne? Schön.
Ja.
Was sind so deine Favorites in der Selbstliebe? Deine eigenen?
Ja, Massage.
Ah, schön.
Ja. Okay. Wellness.
Aber das ist ja auch eine der großen Chancen, in den Körper wieder reinzukommen.
Ja, genau. Immer wieder, ja, ne? Ja. Also Wellness, Massagen, Schwimmen gehen. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Jogger oder sowas, das mag ich nicht. Mhm. Aber ich habe angefangen mit Boxen.
Jawohl. So.
Ja. Und eher jetzt noch so auf so eine, mit so einem Boxball, wie nennt man das?
Punching Ball.
Genau. Und das finde ich schon richtig, richtig gut, diesen Widerstand auch immer wieder zu spüren und die eigene Kraft, die eigene
Beweglichkeit
auch. Und auch mit Tricks, so wie den Körper, unterschiedlich die Arme und so weiter, das finde ich also mega cool. Und es ist eine Koordination, genau. Ja, genau.
Im Grunde ist es auch ein Tanz.
Ja, genau.
Also Beinarbeit plus Kopf plus.
Ja, genau. Ja, und tanzen mag ich sowieso. Also das ist so mein Favorite.
Okay. Ganz gut. Und was sind deine Trigger, das Wort finde ich auch bescheuert.
Ja, ja.
Aber also wo weißt du genau, okay, eine Sekunde später,
Eskalation.
Ja. Nee, oder ich lande, wenn ich jetzt nicht aufpasse, direkt wieder in der und der Abteilung, da möchte ich nicht hin. Wann passiert das?
Wenn jemand mich für dumm verkauft und mich anlügt und ich merke das. Also dann gehen bei mir alle Alarmglocken hoch.
Ach so.
Wenn ich merke, jemand belügt mich und wenn jemand mich für doof verkauft oder für dumm verkauft.
Ja, dann, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne?
Total, ja, ja. Ja, ja. Es sind so zwei Dinge da. Ja, also das, weiß ich, da kann ich mich auch wenig beherrschen.
Bei mir kommt da auch so eine Wut hoch.
Ja,
das ist auch jetzt nicht nur von gestern, sondern die ist natürlich auch uralt, aber das kann ich auch. Eskaliere ich komplett.
Ich weiß, ich habe jetzt mit den Ärzten, hatte ich halt wirklich habe mir diverse Ärzte angeguckt und was die einem erzählen und wirklich, wo ich so denke, Mensch, jemand, der das ein Problem hat in dem Alter, wird sich doch auch ein bisschen selbst informieren. Aber was die einem zu erzählen, wo ich so denke, sag mal.
Hörst du dich selbst?
Wo ich so denke, das ist doch wirklich ein Verkaufsgespräch gerade.
Ja, gut. Mhm.
So, und das, und mein Sohn ist dann immer mitgekommen und der sagt, ruhig bleiben, bleib mal ruhig. Ganz, ist doch egal. Ist doch interessant, wie er das gemacht hat. So, ne? Und ich sage, stimmt, eigentlich hat er recht, aber mich regt es dann einfach in dem Augenblick, weil ich ja so angewiesen bin dann in dem Augenblick. Also das regt mich wahnsinnig. Lügen und mich für doof verkaufen.
Also die Ohnmacht.
Ja. Die Wobei, da bin ich da ohnmächtig?
Beim Lügen? Ich finde, das sind zwei ganz unterschiedliche Felder.
Also beim Lügen nicht, sondern bei dem anderen Teil. Wenn dich jemand versucht, für dumm zu verkaufen, dann ist ja damit auch eine Unsicherheit.
Nee, das ist für mich ein Gefühl von Unverschämtheit, das ist eine, das ist so etwas, im Persischen gibt es ein Wort, was ich sehr liebe, das heißt Adab. Und Adab heißt benehmen. Und dieses Benehmen ist aber, das ist schon dieses Göttliche, also dieses ich respektiere deine Seele, dieses Namaste, das ist schon viel, viel tiefer. Und ich weiß nicht, da sage ich mir immer, ja, das ist einfach unverschämt. Das ist kein Benehmen.
Ja.
Das ist kein Benehmen. So.
Aber in so einer Tiefe.
Ja, aber so eine, wirklich, wo, also das, ja, das, wenn ich da reingehe, habe ich das jetzt auch sofort wieder da. Ja, genau, ja.
Spannend, ich hänge jetzt noch kurz bei dem, wenn dich jemand anlügt.
Ja.
Also finde ich grundsätzlich auch nicht gut. Aber ich kann das, glaube ich, warum auch immer, schnell bei dem anderen lassen.
Mhm.
Also weil der andere hat ein solches Problem und solche Angst, weil Lügen tut jetzt keiner, weil er es witzig findet oder das so ein tolles Tool ist.
Naja, also und auch.
Ja, es kommt drauf an, aber was für eine Lüge auch. Ich glaube, also wenn jetzt jemand sagt, keinen Bock auf mich hat und sagt, du, ich habe, das ist okay, aber es gibt so Lügen, wo was dran hängt.
Für dich.
Ja, so persönlich. Hinters Licht führen, so dieses, ich glaube, ich habe eine Idee, was du meinst.
Das ist echt schwer zu greifen gerade. Also gerade so, im
hat
Business.
Hat das mit Täuschen zu tun?
Ja,
genau. So absichtlich.
Vielleicht ist Täuschen das
mit böser Absicht täuschen.
Ja, vielleicht ist Täuschen.
Ich glaube trotzdem, dass es unbewusst ist.
Nee, ich glaube sogar, viele machen das ganz bewusst.
Ach so, dann kann könnte so eine Brücke sein.
Ja, ja, doch, das ist Täuschen. Eher Täuschen. Ist es
Täuschen und bewusst oder unbewusst?
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, ich meine mit diesen Lügen, jeder hat jetzt
am Tisch. Man hat ja Notlügen, das ist ja auch in Ordnung.
Und jeder hat draußen beim Hören und bei uns am Küchentisch hat jeder jetzt mindestens 3 eigene Geschichten, die da hochploppen. Und das ist schon wichtig, das zu differenzieren.
Ja, ich glaube, es gibt auch Notlügen und man muss auch nicht immer alles erzählen oder so. Das ist was anderes. Aber dieses jemanden täuschen und wie soll man das auch so, mit dieser Täuschung auch ein Bein zu stellen. So.
Ja. Okay, jetzt kann ich das verstehen. Das hat dann auch mit dem anderen, was du genannt hast, auch zu tun. Jemanden für dumm verkaufen.
Mhm. Dich genau, dumm verkaufen. Genau.
Verstehe. Was liegt denn noch oben?
Was liegt noch oben?
Ja, was kannst du den unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben?
Never give up. Niemals, niemals. Das ist etwas.
Das kam schnell und deutlich.
Niemals, niemals. Es wird immer wieder etwas Gutes da sein, wenn es ganz schlecht ist. Und wenn etwas ganz schlecht ist, dann kann es eigentlich nur noch gut werden. Mhm. Und was ich wirklich mitgeben kann, ist, das hat mein Vater immer gesagt. Er hat immer gesagt, wenn alle Türen zugehen, dann ist immer jemand da, der ein Fenster öffnet. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Sprichwort im Persischen. Und das, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig irgendwie. Und nichts ist umsonst.
Ich habe vor 5 Minuten gedacht, ich hätte gerne die Abschlussworte von dir auf Persisch. Warum auch immer habe ich gedacht, du könntest doch das vielleicht auf Persisch sagen. Jetzt sagst du gerade deinen Vater, oder es gibt diesen einen Satz. Hast du Lust?
Ja, nee, das habe ich aber nicht.
Wir haben schon den Salbei übrigens an, falls es noch interessiert.
Nee, ich finde dieses Never Give Up, das ist so tief bei mir drin. Das ist, gebe niemals auf, weil das Leben ist ein Geschenk und wie kannst du ein Geschenk wegschmeißen oder nicht beachten, egal wie groß, wie klein das ist. Und wir haben gerade, also ich höre im Moment von mir unterum, wie viele Menschen gerade gehen, also wo ich so, das ist dann auch deren Zeit, aber lass uns doch diese Zeit hier extrem nutzen und ja, weil ich finde, unsere Welt ist eigentlich perfekt. Was wir daraus machen, ist was anderes, aber sie ist eigentlich perfekt. Und wir sind perfekt. Wir sind so vollkommen. Wir sind Mann und Frau in uns. Wir haben Augen, wir haben eine Nase, wir haben Geschmack, wir haben Spiritualität, wir haben den Körper, wir haben Sexualität, wir haben Spirit, wir haben den Intellekt, also
Erfahrung.
Mhm. Und das in der Kombination, was will man mehr? Also ich weiß gar nicht.
Ja, schön. Sagte Dani Kilisch, sagte auch bei uns im Podcast, die Schöpfung ist doch schon da.
Ja.
Also was machen wir da?
Genau. Und es ist nur die Art, wie du es betrachtest, also deine Betrachtungsweise. Und ich meine, es gibt immer Tage, wo es wirklich grau aussieht und auch vielleicht schwarz, absolut. Mhm. Und da ist es eigentlich, denke ich mir, entweder Hingabe oder aufstehen und kämpfen.
Adab
ist Benehmen.
Ah, das war die Hingabe.
Nein.
Ja, aber auch da.
Ja.
Ist ein großes... tiefes Wort.
Hat mir neulich auch eine Frau, eine deutsche Frau gesagt, kennst du das, weil die Sufis sagen das immer, Adab. Und da habe ich so, oh ja, stimmt. Sie hat mich daran erinnert. Ja.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch beiden. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich euch was erzählen durfte.
Reicher Schatz.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank euch.
Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Event dann wieder.
Auf alle Fälle. Live. Auf alle Fälle. Genau.